herzlich willkommen nun schon zur 8. Folge des Focus on DevOps Podcasts. Gleich mit einem Nachtrag zur letzten Episode, denn dort habe ich nämlich versprochen, dass wir heute mit einem bestimmten Thema weitermachen werden, was wir so nicht tun, denn manchmal verschieben sich in Kalendern Dinge und deswegen werde ich ab sofort auch nicht mehr anfangen, am Ende der Folge ein neues Thema anzukündigen. So, dementsprechend beschäftigen wir uns heute nicht mit Microsoft, sondern mit einer weiteren Spotlight-Folge, in der wir einen Hersteller und ein dazugehöriges Produkt in den Fokus rücken. Der Hersteller, den wir da heute haben, ist SUSE und das Produkt dazu der SUSE Manager. Das mache ich heute nicht ganz alleine, sondern habe dabei auch noch zwei Gäste zu begrüßen. Zum einen die Antje. Hallo Antje.
Hallo.
Wer bist du und was führt dich heute hierher?
Ich bin die Partnermanagerin für die SUSE hier bei der SVA. Ich kümmere mich also um die Herstellerbeziehung und welche neuen innovativen Geschäftsfelder man gemeinsam entwickeln kann.
Perfekt, danke dir. Dann haben wir mit dabei den Christian.
Hi.
So, du bist ja jetzt schon das zweite Mal mit dabei. Was genau führt dich heute hierher?
Nun ja, ich beschäftige mich im virtuellen DevOps und auch im Linux-Team bei uns so ein bisschen um das Thema Systemverwaltung auch nebenher. Habe auch früher selbst jahrelang als Systemadministrator gearbeitet und ja, also kann sagen, der SUSE Manager ist auf jeden Fall ein Tool, das mir in den vergangenen Projekten immer häufiger über den Weg gelaufen ist.
Perfekt, also bist du heute unser tiefes technisches Gewissen, damit wir da auch ja nichts vergessen.
Na, das hoffe ich doch.
Antje, kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Was ist eigentlich die SUSE und was tun die eigentlich so den ganzen Tag?
Ja, also die SUSE, die gibt es tatsächlich schon seit 1992. Das ist, wenn man da mal so zurückrechnet, doch schon eine ganz schön lange Zeit dafür, dass es dann doch so recht kleiner Hersteller noch ist. Gegründet wurde das nicht von, Achtung, nicht Konrad SUSE, sondern von vier Kollegen in Nürnberg bzw. in Fürth, die sich gedacht haben, jetzt machen wir mal die Gesellschaft für Software- und Systementwicklung. Und da kommt auch der Name SUSE her, also Software- und Systementwicklung. Genau. Sie haben also diese erste Enterprise-Linux-Distribution quasi auf den Markt gebracht und haben das dann, das Linux, was es ja schon in vielen privaten Welten gab, und dann auch noch Enterprise-Ready gemacht, wie man so schön sagt. Die wurden dann von Novell übernommen, dann ist das Ganze ein bisschen internationaler aufgestellt worden und in 2005 hat man dann auch begonnen, die Community damit einzubinden, also in die Entwicklung der Produkte, und da hat die Open-Source-Community quasi gegründet. Gab es dann noch viele unterschiedliche Eigentümer und jetzt 2018 war dann die Übernahme der EQT Partners. Das ist ein schwedisches Unternehmen und seitdem ist die SUSE auch wieder relativ eigenständig. Der Sitz ist wieder in Nürnberg, also zurück nach Deutschland. Das war zwischenzeitlich auch nochmal in den USA. Ja, und seitdem ist es wieder ein deutsches Geschäft quasi.
Ich glaube, da waren ja in der Vergangenheit so einige Eckpunkte, wo die SUSE so gefühlt hin und her verkauft wurde. Erst war es Novell, dann glaube ich Micro Focus und dann jetzt glaube ich nochmal an das, was du gerade erwähnt hattest.
Genau, die EQT. Zwischenzeitlich auch mal Attachmate.
Ah, stimmt, da war ja was. Ja. Stimmt. Wir hatten auch so eine lustige Terminal-Emulation von Attachmate, das kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, okay, das heißt, jetzt ist es tatsächlich nicht mehr so, dass die SUSE weiter hin und her verkauft wird, beziehungsweise da gibt es ja jetzt so ein paar Gerüchte, dass da vielleicht auch der Börsengang angestrebt wird. Aber ich glaube dazu, das sind alles noch Dinge, die weit in den Sternen stehen und die weitere Entwicklung der SUSE erst in den nächsten Jahren zeigen wird, was sich daraus genau entwickelt. Oder weißt du da schon genaueres?
Ja, tatsächlich. Also du sagst es richtig, das steht in den Sternen und man hat ja jetzt mit der Akquisition von Rancher auch nochmal das Portfolio wesentlich erweitert, ne? Und da hat man sich auch nochmal ein bisschen breiter aufgestellt, also gerade wenn es dann auch noch um die Kubernetes-Workloads geht, ne? Also von daher erstmal das Portfolio erweitern und was alles mit dem Unternehmen dann passiert, ja, das werden wir sicherlich erfahren bald.
Ja, hat sich doch durchaus einiges auch in dem SUSE-Portfolio getan. Also wir haben ja, ich glaube, die zweite Folge, die rauskam, die ging ja in Richtung Rancher und da hat der Jan uns ja schon erzählt, dass da was vor sich hin brodelt, dass da was passiert. Aber so richtig konkret konnte er uns das jetzt nicht sagen. Aber ab 1.1. ist es ja tatsächlich so, die SUSE und die Rancher sind jetzt zusammen. Die Akquisition ist quasi jetzt vollzogen. Und damit sind auch diese Produkte jetzt in das Portfolio der SUSE gewandert. Was natürlich auch ganz interessant ist, denn das baut natürlich das Container-Umfeld der SUSE nochmal auf deutlich stabilere Beine. Und da ist sicherlich einiges an Veränderungen auch abzusehen. So, heute wollen wir uns ja mit dem SUSE Manager beschäftigen. Christian, was ist denn das überhaupt?
Ja, wie der Name vielleicht schon so ein bisschen andeutet, geht es da um Systemverwaltung. Das heißt, mit dem SUSE Manager kann ich meine Linux-Infrastruktur verwalten. Fokus liegt da jetzt auf Linux-Infrastruktur, also ist jetzt kein Login, dass ich damit nur meine SUSE-Produkte irgendwie patchen kann. Also ich kann damit auch gerne andere Distributionen patchen. Und das ist so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Produkten, die es so am Markt gibt, weil da wird ganz gerne mal Login gemacht. Ja, funktioniert hier aber eben auch mit anderen Systemen. Das heißt, damit kann ich vollumfänglich meine Systeme verwalten, kann mein Patch-Management machen, irgendwie Softwarepakete verteilen, spare mir so ein bisschen, dass ich alle Pakete auf jedem System selbst runterladen muss und kann auch Config-Management machen, wenn ich das denn möchte.
Jetzt ist ja so dieses klassische System verwalten und Patch-Management gefühlt so eine Sache, die man ja eh schon lange nicht mehr macht. Oder ist das, sehe ich das falsch?
Naja, es kommt natürlich schon drauf an. Also klassische Beraterantwort, it depends. Ja. Ich meine, auch wenn es so tolle Dinge wie Wegwerf-Container-Images gibt, die ich automatisiert über meine Pipeline irgendwo ausrolle, das trifft ja zum einen nicht auf jeden Kunden zu und zum anderen ersetzt es das ja auch nicht. Also bloß, weil ich jetzt eine Technologie wie beispielsweise Podman oder Docker einsetze, habe ich ja trotzdem Patches, die ich in meinen Images irgendwie bereitstellen muss. Also das wurde noch nicht wegmodernisiert, zumindest nicht in einem stabilen, nutzbaren Format.
Das heißt, zum einen habe ich die Möglichkeit, dort das Installieren von Systemen zu machen und dann halt auch das Verwalten und Patch-Management. Wie stelle ich mir das vor? Also was sind da so die Hauptpunkte, um die man sich so kümmert, wenn man das Produkt einsetzt?
Also wie du schon gerade angedeutet hast, man kann damit neue Systeme bereitstellen. Das heißt, ganz klassisch, wenn ich noch viel Bare Metal einsetze, dann kann ich meine Systeme komfortabel aus dem Netzwerk booten lassen. Ja, da kann ich dann eben dank TFTP und DHCP dafür sorgen, dass die Systeme dann direkt quasi aus dem Netz booten und dann das passende Betriebssystem installiert bekommen und dann eben durchkonfiguriert werden und dann sofort zur Verfügung stehen. Oder wenn wir mal über so Dinge nachdenken wie Container oder virtuelle Maschinen, dann kann man da eben auch dafür sorgen, dass dann beispielsweise auf meiner VMware-Infrastruktur ein Template geklont wird und eine neue VM bereitgestellt und anschließend konfiguriert wird. Das ist so der erste Schritt, erstmal das Onboarden neuer Systeme oder eben bereits vorhandene Systeme. Kann ja sein, dass ich viele Standalone-Systeme hatte, die ich alle manuell installiert habe und die möchte ich jetzt eben gerne zentral verwalten. Dann kann ich die ganz einfach bootstrappen, indem ich über die grafische Oberfläche einfach IP-Adresse, Benutzername und Kennwort eintrage und dann registriert sich das System eben. Mhm. Das ist so der erste Schritt, um Systeme in das SUSE-Manager-Konstrukt einzugliedern.
Jetzt hat sich ja da auch bestimmt einiges getan. Also ich kenne den SUSE Manager, da hat das damals noch auf dem Spacewalk basiert. Das war eigentlich eine ganz schöne Sache, weil dort nicht nur SUSE dran gearbeitet hat, sondern auch die Red Hat, die sich ja aber dann doch im Laufe der Jahre weiter von dem Spacewalk distanziert hat, wodurch wahrscheinlich heute das Management von vielen Distributoren gar nicht mehr so einfach ist. Also ich erinnere mich so gerade im Kontext von Service-Providern, wo man halt nicht nur irgendwie ein gesetztes Betriebssystem hat, sondern vielleicht auch mehrere für verschiedene Kunden. Da kommt man natürlich schnell hin, dass man sagt, hey, ich möchte jetzt halt nicht nur meine SUSE-Systeme, sondern ich habe vielleicht einen Kunden, der will noch Ubuntu einsetzen, habe wieder einen, der macht halt Red Hat und der nächste nimmt halt CentOS. Und das war halt damals eine schöne Sache, dass das Spacewalk eben von beiden entwickelt wurde und da halt auch von beiden eben die Möglichkeiten, Systeme zu verwalten, integriert waren. Jetzt weiß ich halt, dass sich der Red Hat-Strang der Dinge sehr stark davon wegentwickelt hat und da er sich im Prinzip auf RHEL-basierte Systeme fokussiert. Wie hat sich so die letzte, ich weiß nicht, was ist denn das, 5 oder 10 Jahre der Entwicklung bei SUSE getan? Was hat sich da so seitdem entwickelt?
Also den Spacewalk kenne ich auch schon sehr lange. Also den habe ich zu Zeiten von Red Hat Satellite 5.5, glaube ich, kennengelernt. Also das müsste irgendwann so um 2014, 2015 rum gewesen sein. Da hat sich dann von der Entwicklung immer weniger getan, ist so meine Wahrnehmung. Also ich habe festgestellt, da hat SUSE sehr viel zum Open-Source-Projekt beigetragen. Also Spacewalk war ja dann die Upstream-Variante von Red Hat Satellite, die sich eben SUSE dann einfach genommen hat und dann ein eigenes Produkt rausgeschnürt hat. Und es kam halt immer mehr Patches von der SUSE und irgendwann, als sich dann strategisch Red Hat entschieden hat, kein Spacewalk mehr zu machen, sondern eben Foreman und Cartello, was die Basis für den Red Hat Satellite 6 oder auch anderer Produkte ist. Dann hat SUSE dann sich das eine Zeit lang angeschaut und hat dann festgestellt, naja gut, hier tut sich ein bisschen wenig, die Entwicklung wird verlangsamt und dann haben sie das Konsequente gemacht, was man nur machen kann, man hat es eben geforkt. Ja? Mhm. Und das war Ende 2019 müsste das gewesen sein und dann wurde eben der Uyuni geboren. Ja? Und Uyuni ist eben einfach ein modernerer Spacewalk. Das heißt, da wurde nochmal viel modernisiert in Richtung UX wurde einiges gemacht und was sie auch noch mit eingebaut haben, ist das Thema Container Management. Also SUSE hat ja auch da das eigene Produkt KSP, was jetzt vermutlich durch die Akquisition von Ranger ein bisschen an Bedeutung verlieren wird und das Thema dann ein bisschen auf eine andere Basis heben wird. Aber das ist zum Beispiel mit reingekommen, die ganze SaltStack-Integration, also Spacewalk selbst, konnte ja kein Config-Management. Es gab eine eigene kleine Config-Management-Lösung, wo man statische Konfigurationsdateien ausrollen konnte oder ein bisschen mit Makros arbeiten konnte. Aber wenn wir jetzt über Dinge wie Puppet, Ansible, Chef oder Salt reden, damit war es nicht mal annähernd zu vergleichen. Und deswegen hat sich SUSE da strategisch sehr frühzeitig für entschieden, da einfach direkt SaltStack mit reinzubringen. Und das Schöne ist, also seitdem das Ganze geforkt wurde, hat das dermaßen an Fahrt aufgenommen. Es gibt eine richtig große Community. Ich bin da auch immer ganz gut informiert. Also ich folge dieser Community und habe auch selbst den ein oder anderen Code schon mal mir irgendwie angeguckt oder was vorgestellt. Und einmal im Monat gibt es so eine Art Call, wo eben gezeigt wird, was gibt es so Neues, was haben wir so gemacht. Und da ist zum Beispiel gerade ganz aktuell, finde ich total spannend, weil ich es auch nicht so erwartet hätte. Also mittelfristig ist geplant, Windows- und Android-Support in Uyuni mit reinzukriegen. Ja, sodass man dann quasi Windows-Patches darüber ausrollen kann. Das ist vor allen Dingen so für den kleinen Mittelstand interessant. Ja, so ein Kunde, der halt eben sich das kommerzielle Tool im Microsoft-Kontext, ich glaube, SCOM ist da der Ausdruck, wenn ich mich recht entsinne. Das ist ja auch nicht so günstig und wenn der Kunde quasi eh schon SUSE hat, weil er vielleicht irgendwo eine kleine Sub-Installation hat und er dann so als Goodie noch Windows mitverwalten kann, das ist natürlich interessant, ja. Und der Android-Support, ja, ist halt auch eine interessante Option, weil es ist ja auf Linux basiert. Das ist natürlich kein klassisches Linux-Betriebssystem, aber würde auch so den kleinen mittelständischen Kunden vielleicht in die Karten spielen, ja. Und was ich auch ganz spannend finde, da gab es auch einen ersten POC, also einen ersten Proof of Concept letzten Monat. Eine optionale Ansible-Integration ist auch im Moment in der Diskussion. Also SaltStack setzt SUSE schon seit einigen Jahren konsequent ein, aber nicht jeder Kunde möchte vielleicht Salt nutzen. Also im Moment, was heißt im Moment, also in den letzten Jahren, hat sich ja schon gezeigt, dass Ansible einen de facto Standard genießt und die Kunden möchte man natürlich auch ermöglichen, das zu nutzen. Also Salt kann zwar trotzdem Ansible-Code ausführen, kleiner Fun-Fact, wer das noch nicht wusste. Salt Ansible Gate einfach mal bei Google oder GitHub eingeben, da gibt es ein Add-on, das quasi dann Ansible über Salt ausführt. Aber da ist so eine richtige feste Integration für Ansible gerade in der Diskussion und ich glaube, das wäre echt ein tolles Feature, das eben auch nochmal das Produkt ein bisschen interessanter machen könnte beim Kunden.
Antje, wie sieht das für dich aus? Also wir haben ja jetzt die technische Brille auf, wobei du dann ja wahrscheinlich deutlich mehr mit den Kunden dann zu tun hast oder auch mit dem Hersteller selbst. Ist das so, dass der SUSE-Manager da jetzt so eine, ich sag mal, so eine neue Generation ist und dass das jetzt alles deutlich mehr angefragt wird? Oder siehst du, dass das Systemmanagement doch eher in den Hintergrund gerät? Wie ist da deine Perspektive drauf?
Also tatsächlich stellen wir schon fest, dass die Installationen, die werden ja immer größer. Ja, also man hat dann nicht mehr nur, wie habe ich es mal letztes gehört, man hat nicht mehr nur Haustiere, sondern hat einen Zoo. Und das dann zu managen, das ist dann natürlich eine echt große Herausforderung. Also ein schönes Beispiel, du hast 300 Server, auf 100 Servern soll dieses Package, auf 200 Servern soll ein anderes Package laufen. Das macht man halt mal nicht so nebenher. Ja, also wenn man von solchen großen Installationen redet, glaube ich, ist das dann irgendwie schon gang und gäbe, dass man da so ein Systems Management da hinten laufen hat, ja, oder Configuration Management auch. Und ja, also das sehen wir sehr, sehr häufig, weil es die Landschaften immer größer werden. Ne? Die Anforderungen werden auch immer höher. Und das auch alles auf dem aktuellen Stand zu halten, ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die man da hat. Also jetzt nicht das neue Aufsetzen und so weiter, also das Health-Check oder ein Reporting da zu ziehen. Ne? Das wird einfach immer zu den viel, viel größeren Aufgaben auch für die Admins. Und von daher ist das schon echt gefragt, das Thema. Und Fun Fact, als Christian gerade erzählt hat, dass jetzt bald Windows supported wird, andersrum ist das übrigens nicht mehr so. Also beim SCCM seit der letzten Version 19.02, vorher war Linux supported, ist jetzt nicht mehr.
Ach, das ist ja spannend.
Also das ist ein amüsanter Wechsel.
Ja, das ist echt spannend, weil ich kann mich daran erinnern, als ich als Admin in meiner ersten Firma unterwegs war, da hatte ich nämlich hitzige Diskussionen zu genau diesem Thema. Da wollte ich nämlich eben ein System Management Tool platzieren und mein damaliger Windows-Admin-Kollege, der meinte dann, ja, aber wieso, SCOM kann das doch, da müssen wir doch jetzt nicht noch extra investieren. Interessant.
Ich glaube, man kann eh alle paar Jahre wieder hingehen und seine Meinung, die man zu Herstellern und Produkten hat, mal grundlegend überdenken und da halt nochmal drauf gucken. Ja? Also ich sehe das gerade mit der Wahl meines Notebooks. Da war ich vielleicht in den letzten Jahren eher festgefahren oder so dieser Klassiker, mit dem ich auch groß geworden bin. Dieses entweder bist du in der Linux- und Open-Source-Welt der Dinge oder du bist halt Microsoft-Jünger. Und auch da hat sich halt einfach massiv viel getan. Weswegen ich auch meine eigene Stellung zu den einzelnen Produkten mittlerweile über den Haufen schmeißen kann. Ich glaube, das ist halt auch hier so. Also klar hängt da noch irgendwie der Name SUSE dran und klar heißt das Ding SUSE Manager, so wie es auch irgendwie vorher schon hieß, aber wenn man halt anguckt, was sich da unter der Haube tatsächlich verändert und was da vielleicht auch Neues dazu kommt, macht es halt schon Sinn, regelmäßig die Dinge neu zu beleuchten. Was natürlich auch wieder Aufwand ist, ja. Also es ist tatsächlich nicht mehr so, dass man sich, glaube ich, für die nächsten 15 Jahre auf ein Ökosystem festlegen kann, sondern vielleicht so ein bisschen auf Aspekte, aber da muss man immer Stück für Stück wieder neu bewerten, was hat sich da geändert, wer ist da als neuer Player drin, wer treibt das gerade, welche Firmen sind da als Investoren dabei, weil das definiert ja im Endeffekt, wer da wo was vorgibt oder wer wo welche Innovationen einführt. Ja, also das ist ja auch nicht nur ein Hersteller, sondern eben sehr viele Firmen, die da gemeinsam arbeiten. Und das sieht man ja auch hier jetzt wieder. Ja. Also auch die Akquisition von so einer Rancher ist jetzt alles andere als ein kleines Ding und wird sicherlich dafür sorgen, dass sich grundlegend der Umgang mit Systemen nochmal deutlich verändern wird. Das hat zwar vorher schon mit dem KSP angefangen, aber ich glaube, da ist die Verbreitung von so einem Rancher nochmal eine ganz andere Nummer im Vergleich. Ne?
Meinst du, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, meine Solaris 7 Installation mit CF Engine auf was anderes umzustellen?
Och nö, du. Ich habe in der Ausbildung gelernt, dass man sagt, never touch a running system. Aber ich kann mich nicht mehr, also ich kann mich nicht, ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal jemanden hören sagen habe oder wann man mal verglichen hat, wie hoch die Uptimes sind und sich über eine Uptime von über 1000 Tagen oder höher gefreut hat. Also ich glaube, die Zeiten, also zumindest in meiner Welt, die ja doch eher durch Container geprägt ist, ist das eh vorbei, dass man über mehrere Jahre oder auch darüber Uptime redet und sich damit brüstet, da ist das dann eher schon ein Kriterium, wo man sagt, ui, da muss man mal drauf gucken.
Absolut, also ich fand es nie bestrebenswert zu sagen, hey, guck mal, ich habe meinen Kernel seit 3 Jahren nicht mehr gepatcht, ich bin so gut in meinem Job.
Ja, ich glaube, wir haben ja auch gelernt, dass da halt in der Software wirklich nichts für die Ewigkeit geschaffen ist und dass egal wie groß der Hersteller ist, man sich immer Gedanken machen muss, was da so für auch ausnutzbare Lücken halt mit drin sind. Also ich glaube, heute ist kaum noch jemand unterwegs, der sagt, diesem Hersteller vertraue ich absolut und 100% und unterstelle dem, dass der nie auch nur ansatzweise einen Fehler macht. Also ich glaube, auch das ist an der Erwartungshaltung eine deutliche Änderung im Vergleich zu dem, was vielleicht noch, weiß nicht, 2010 oder so relevant war. So, jetzt hast du gesagt, Ansible ist da jetzt mit drin. Das heißt, auch da eine deutliche Öffnung in Bezug auf das Red Hat-Ökosystem. Wie ist denn das? Also wie oft triffst du, Christian, tatsächlich auf gemischte Umgebungen, wo du sagst, hier, das ist jetzt ein Kunde, der hat SUSE und Red Hat im Einsatz und betreibt da tatsächlich dann mit einem System Management mehrere Distributionen. Passiert das?
Ja, also kurze Ergänzung noch, es ist noch nicht offiziell mit drin, sondern es ist ein POC, aber dieser Salt Ansible Gate Funktion, die wurde auf der letzten SUSECon angekündigt. Also ja, das trifft man, habe ich durchaus schon gesehen, weil also gerade beim konservativen deutschen Kunden ist SAP auch häufig das treibende Thema. Ja, also die meisten Kunden sagen halt, ja, ich würde jetzt gerne oder ich muss jetzt eben SAP HANA betreiben. SAP HANA läuft halt eben nur auf Linux. Da hat man die Wahl zwischen Rot und Grün, also zwischen Red Hat und SUSE. Und viele Kunden sagen dann eben, wir nehmen das, was die SAP uns selbst empfiehlt. Und SAP eben entwickelt auf SUSE. Das heißt, dass SUSE ist die primäre Entwicklungsplattform von SAP. Das heißt, jedes Produkt läuft definitiv auch auf SUSE und ich kann mir so eine SAP HANA ja auch in der Cloud bestellen, als Service konsumieren bei den üblichen großen Anbietern und das läuft dann eben auch auf SLES und das verleitet dann eben viele Kunden dazu, dann eben die Entscheidung zu treffen, SUSE auch einzusetzen. Ich will jetzt auch gar nicht in die Grundsatzdiskussion gehen, ob jetzt SAP HANA auf Rot oder Grün sinnvoller ist, ist auf beiden Plattformen machbar. Aber das sind eben so Argumente, die dann genannt werden. Und dann hat man das häufig eben, dass man beides antrifft und dann gilt es eben zu klären, welches Tool macht denn dann mehr Sinn. Ja, und da ist es halt eben so, dass ich mit dem SUSE Manager, da ist natürlich einmal SLES mit drin, OpenSUSE ist natürlich mit drin. Ich kann damit Ubuntu LTS verwalten, da liefert auch SUSE dann direkt die Pakete dann mit aus. Die kann ich mir einfach synchronisieren über meinen Customer Account. Und ich kann eben auch Red Hat-Pakete beziehen. Ist ursprünglich aber eigentlich eher für so Migrationskunden gedacht. Ja, das nennt sich dann SUSE Expanded Support. Das heißt, man bekommt dann von der SUSE eben seine Red Hat-Patches. Ja, das heißt, da ist dann eben für RHEL, ich glaube 6 ist auch schon mit drin, aber 7 und 8 ist auf jeden Fall enthalten. Da bekomme ich eben meine Patches ausgeliefert. Aber der Hintergedanke ist ja eigentlich, dass man dann eben zu SUSE migriert und dann eben Red Hat nicht mehr nutzt. Aber man kann das das ist nicht zeitlich limitiert. Ja, ich kann das also auch einfach ganz normal fahren in meiner Produktion, wenn ich das möchte. Und dann kann ich auch eben meine Red Hat-Systeme darüber verwalten. CentOS geht natürlich genauso, ebenso alles, was darauf aufbaut. Das heißt, Scientific Linux ist mit drin, Oracle Linux ist mit drin. Und ich glaube, das sind auch die großen Bekannten. Ja, die kann ich damit dann komfortabel über ein Tool verwalten. Debian geht auch, ist ja die gleiche Paketbasis wie Ubuntu eben, ist ja auch dann Deb-Paketformat. Das ist halt schön, weil wenn man ein Tool hat und es ist egal, welche große Distribution ich habe, ich damit verwalten kann, das ist natürlich schon ein Mehrwert.
Stehe. Und dann jetzt tatsächlich auch noch Windows und so Android-Devices damit rein. Was verspricht man sich davon? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Was macht man dann damit? Pflegt man damit seine Pakete oder geht es da um Mobile-Device-Management oder in welche Richtung geht das?
Also die Demo, die ich mal gesehen hatte vor einigen Monaten, da ging es tatsächlich dann um die Windows-Systeme. Das heißt, da kannst du dann auf deinem Windows-Server eben deine Patches bereitstellen und ist eben für den Mittelstandkunden, denke ich mal, gedacht, der halt eben Linux hat, da auch seine Patch Durchläufe hat und eben auch ein paar Windows-Systeme hat, für die er jetzt vielleicht keinen SCOM gekauft hat. Ja, und dann kann er die eben über den Workflow, den er ja schon kennt, durch die Linux-Systeme dann eben auf die gleiche Art und Weise damit verwalten. Für die Android-Systeme, da habe ich jetzt auch noch keinen konkreten Use Case oder noch keine Demo gesehen. Aber ich denke mal, das wird so ein bisschen in die Richtung gehen, dass man sagt, naja, jetzt hat der Kunde halt eben auch Windows, hat gemerkt, das kann er damit verwalten. Und dann könnte er vielleicht auch irgendwann sagen, dass er da seine Mobile Devices damit pflegen kann. Das könnte ich mir vorstellen, dass das in die Richtung geht, aber da gibt es aktuell noch zu wenig Detailinfos.
Jetzt ist natürlich immer so eine Sache, so ein Henne-Ei-Problem. Entweder hat man viele Server oder also irgendwann braucht man vielleicht so ein System. Was ist so deine Erfahrung, wo du sagen würdest, ab welcher Größe lohnt sich so ein System-Management? Und wann macht man das dann überhaupt? Sind das 20 Systeme, sind das 200 oder fängt das erst bei 2000 an?
Also ich bin ja ein extrem fauler Mensch, wie ihr vielleicht wisst. Das heißt, wenn ich mehr als 3 Systeme patchen sollte, da habe ich so gar keine Lust drauf, mich irgendwie per SSH auf dem Server anzumelden, zu gucken, welche Patches sind das. Dann muss ich die runterladen. Das ist alles, nee, da denke ich mir, das muss schöner gehen. Also ich persönlich bin der Meinung, selbst wenn man nur 5 Systeme hat, wird so ein Patch-Management eigentlich schon Sinn machen. Ob man dann direkt dann eine Lizenz dafür beziehungsweise eine Subscription erwirbt für den SUSE-Manager, das ist eine andere Diskussion, die man führen kann. Man kann das ja auch als kostenloses OUNI-Tool einfach nutzen. Das ist ja die Upstream-Variante. Das heißt, alles, was im SUSE-Manager landet, das wird eben vorab im OUNI-Projekt entwickelt. Und das kann ich ganz einfach unverbindlich nutzen. Ja, also da, das ist Open Source, das gibt es auf GitHub. Das kann ich mir einfach runterladen und fertig. Ja, und das wäre halt ein Ansatz, dass man da halt schon mal guckt, dass man sich das Tool dann eben anschaut. Und also alles, was mehr als 5 Systeme ist, würde ich schon sagen, kann man eigentlich echt in so ein Tool mal einkippen, weil es macht den Arbeitsalltag als Admin viel einfacher. Ja, man sieht auf einen Blick, wie viele Systeme habe ich, wo sind welche kritischen Patches, also sind sie kritisch, sind sie weniger kritisch. Diese Unterscheidung, die hat man ja vielleicht schon mal gehört, dass es eben Bugfixes gibt, neue Features oder eben Security Fixes. Und dann sehe ich quasi auf einen Blick, was Phase ist. Und das ist halt schon deutlich komfortabler, als sich einzuloggen und dann einen Zipperlist-Patch oder was auch immer einzugeben. Das kann man so eleganter haben.
Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, ich habe jetzt auch schon eine Weile lang nicht mehr mit SUSE und SLES gearbeitet. Bei welcher SLES-Version ist man heutzutage eigentlich?
Aktuell ist SLES 15 SP2 und jetzt gerade hat die Public Beta für SLES 15 SP3 und OpenSUSE 15.3 begonnen. Ja, das heißt, man erkennt es am Versionsnamen vielleicht so ein bisschen, dass die ja zeitgleich entwickelt werden. Und da gab es auch eine Bestrebung, Close the Gap hieß das, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass man quasi OpenSUSE und SUSE Linux Enterprise so ein bisschen näher zusammenführt, indem man den gleichen Build-Prozess nutzt. Und das wird jetzt auch mit der neuen Service Pack 3 Beta näher ausgearbeitet, sodass dann irgendwann mal wirklich OpenSUSE das vollwertige Upstream quasi zu SLES ist, beziehungsweise dass die Beziehung zwischen OpenSUSE und SLES so ein bisschen mehr vergleichbar ist mit diesem CentOS RHEL-Thema. Ja, da ist es ja auch so, dass es so ein Ableger im Prinzip ist.
Ich erinnere mich, dass es da irgendwann mit Leap, glaube ich, auch losging, dass da aktuellere oder ich sag mal frischere Distributionen auch gebaut werden sollten. Was mir dann da so im Hinterkopf ist, dass die Versionsnummern ja irgendwie massiv auseinandergingen. Also da war dann man irgendwie bei einem Leap, weiß nicht, 42 oder so, währenddessen man auch auf einem SLES 12 irgendwie unterwegs war. Vielleicht würfel ich das auch durcheinander, weil ich die 42 so gerne mag, aber das war so, oder?
Ja, also man hat die Versionsnummern angeglichen, um halt zu zeigen, dass jetzt hier die Entwicklung näher beisammen liegt. Also OpenSUSE 42 war im Prinzip so das Pendant zu SLES 12, ist völlig richtig. Und die nächste Version nach SLES 12 war dann SLES 15. 13 und 14 hat man ausgelassen, weil das als Unglückszahlen gelten. Also 13 ist ja so die allgemeine Unglückszahl. Und ich glaube, die 14 ist im asiatischen Raum noch 100-mal schlimmer als die 13. Und dann hat man sich gesagt, sagt, nee, also komm, dann machen wir halt 15 und dann hat man eh versucht, die Projekte näher zusammenzurücken und dann hat man halt gesagt, das heißt OpenSUSE Leap 15. Also Leap ist quasi das Modell, das ganz klassisch in Service Packs eben neue Patches freigegeben werden und die Entwicklung stattfindet. Und das Gegenteil dazu ist, hast du vielleicht auch schon mal gehört, OpenSUSE Tumbleweed.
Mhm, ja, stimmt.
Das ist quasi Rolling Release. Und das ist dann für den Entwickler, für den Power-User, der halt immer Bleeding Edge, Latest, Greatest haben will, der nimmt dann halt Tumbleweed.
Ja, ist schon abgefahren. Also OpenSUSE, denke ich, findet man schon nochmal häufiger. Die anderen beiden, das ist, also Leap und Tumbleweed sind mir bisher gar nicht begegnet, außer dass ich jedes Mal an so eine Amazon-Kinderserie denke, wenn ich Tumbleweed höre. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, aber es ist doch schön, ja, dass es da näher aneinander ging. Antje, wenn du das mal aus deiner Perspektive betrachtest, gibt es, also ab wann fängt denn da eigentlich so eine sinnvolle Installation an oder braucht man das für 5 Systeme überhaupt?
Ja, das ist wieder die Beraterantwort. Ja, es kommt drauf an. Ich kann das immer mal wiederholen. Also, ja, es ist, ich würde sagen, sobald das Business kritisch wird, ja, auch sollte man sich das gut überlegen, ob man sich da nicht doch lieber mit einem mit so einem Management-System behelfen sollte, dass man da auch den Überblick bewahrt und auch relativ zeitnah sehen kann, wenn es irgendwo hakt. Also von daher, ich bin da ja auch wie Christian, ne? Also wenn ich was automatisieren kann, dann bin ich damit dabei. Ja? Jetzt bin ich zwar nicht so in der Technik da unterwegs, aber mir würde das ähnlich gehen. Ja? Wenn ich mir Zeit spare, das für 5 Server zu machen, dann fände ich das eine gute Sache. Ne? Wenn das Ganze noch businesskritisch ist, dann würde ich mir das noch viel eher überlegen, ja, dass das automatisiert ist und überwacht wird.
Macht schon und das Sinn. Schöne ist ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also was man auch machen kann, das wissen einige nicht, es ist vollkommen supported, seine OpenSUSE Leap-Installation, die man hat, in eine vollwertige SLES-Installation zu konvertieren. Da gibt es ein Skript zu, da gibt es einen supporteden Upgrade-Pfad und dann wird dann beispielsweise aus meinem Leap 15.2 wird dann halt ein SLES 15 SP2 und dann habe ich natürlich einen vollwertigen Support-Anspruch auch bei der SUSE.
Und würdest du das als Berater tatsächlich empfehlen, dass man das macht?
Also ich habe es selbst noch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dadurch, dass der Entwicklungsprozess zwischen OpenSUSE Leap und SLI eben immer mehr zusammenwächst, ist es in Anführungsstrichen ja mehr oder weniger nur das Branding, was sich eben ändert. Also die gemeinsame Codebase, die ist wirklich außerordentlich groß und es gibt da eigentlich gar nicht mehr so viel Anpassungen, die da on top nochmal spezifisch sind. Also ich habe gerade neulich mir eine Schulungsumgebung aufgebaut und habe dann auch echt einen Bug in OpenSUSE gefunden, der auch so 1:1 in SLI drin war. Also das ist ja auch das, was CentOS sich ja auch immer so auf die Fahne geschrieben hat, so wir sind bug-kompatibel. Ja, also müsste man mal testen, aber ich sag mal so, wenn ich einen Automatismus habe, der mir das System from scratch sauber genauso aufbaut, eben weil ich beispielsweise ein Tool wie SolidStack einsetze oder Ansible oder einfach eine sehr gute Dokumentation geschrieben habe, dann würde ich es vermutlich eher mit einer Neuinstallation wagen. Aber ja, wenn es dieses Tool gibt und es beworben wird, dass es funktioniert und supported ist, warum nicht mal ausprobieren?
Ja, also ich meine, dass es geht und dass das vielleicht dann den Spieltrieb so ein bisschen fordert, verstehe ich. Ich bin aber auch eher so aus diesem Lager, wo man sagt, hey, wenn so ein System über, weiß ich nicht, 1, 2, 3 oder 5 Jahre irgendwie weiter entwickelt wird, dann vielleicht noch einen Distributionswechsel oder also zumindest einen Major Upgrade oder sowas, da würde ich schon sagen, nee, mache ich nicht. Also ich bin dann eher, dass ich sage, hey, komm, lass mal eher die Automatisierung anstreben, damit das nicht mehr so ein Pain ist, so ein System eben neu zu installieren oder dass man sich halt, also ich kenne halt noch Zeiten oder halt auch Firmen, da hat man sich ganz genau überlegt, ob man einen Reboot macht, weil man Angst hatte, dass die Kiste halt nicht mehr hochkommt. Ja? Also ich hoffe mal, dass die Zeiten halt vorbei sind. Das hat natürlich besonders immer bei so Major Upgrades war das immer ein Riesenthema, wenn sich Treiberversionsstände gewechselt haben, dass man da halt echt Bange hatte, dass gerade dann die Hardware irgendwie neu hochkommt. Ich weiß noch, das war immer so, wenn du so einen Server, also so einen tatsächlichen Hardware-Server dann rebootet hast, Das dauert ja mittlerweile so lange, bis die wieder hochkommen. Das waren so immer so zwischen 3 und 5 Minuten. Und ich fand, das war immer genau genug Zeit, dass man sich Sorgen gemacht hat, dass die Kiste halt nicht wieder hochkommt. Und dieses Gefühl allein, das weiß ich nicht, das fühlt sich halt nicht gut an. Und dann guckt man, wo ist denn die Management-Konsole? Jetzt nochmal das Passwort suchen, nochmal auf Nummer sicher gehen. Und in den meisten Fällen ist die Kiste dann halt gerade so, okay, jetzt Bootprozess. Und dann kam der Ping auch schon wieder zurück. Aber ich erinnere mich noch daran, dass also gerade so bei Systemen, wo es echt schwer reproduzierbar ist, war, was da so passiert ist, das wird ja mit den Jahren auch nicht einfacher. Und da bin ich dann ehrlich, ich mag dann doch eher eine Neuinstallation viel, viel lieber. Ich denke, je häufiger man das macht, desto mehr Routine hat man da drin und da halt vielleicht auch in Automatisierung investiert, was man ja heute wahrscheinlich eh braucht. Also ich glaube, die Zeiten von weiß ich nicht, Admins, die sich um eine Handvoll Systeme kümmern, die ist eh vorbei. Und dass man dabei dann auch noch die Zeit hat, jeden Server einzeln zu streicheln, das ist, glaube ich, auch nur noch in äußerst seltenen Fällen tatsächlich anzutreffen. Zumindest in meiner Umgebung ist das so. Da gehen die Zahlen an Systemen halt deutlich nach oben. Wenn wir dann halt Richtung Container gucken, dann sind es halt nicht ein paar hundert, sondern eher ein paar tausend ganz schnell. Und da will man eigentlich so ein Management-System haben. Auch aus Ausfallsicherheit, glaube ich, ist das so ein Thema. Ja, also klar, habe ich halt die Paketquellen irgendwie online immer da, aber wenn ich jetzt irgendwie an so einem Außenstandort bin oder sage, hier komm, ich habe jetzt mal so eine Fabrik oder tatsächlich auch mal nicht so eine stabile Internetverbindung, und ich meine, wir sind hier in einem deutschen Podcast, wir wissen alle, dass das Netz in Deutschland nur dann richtig gut ist, wenn man halt teuer Geld bezahlt, und selbst dann hat man manchmal echt Bandbreitenprobleme oder halt auch mal Ausfälle. Und da ist es dann.
Ich wollte gerade sagen, auch mit Geld.
Ja. Ja, klar, gut. Ich meine, je mehr Geld du einwirfst, desto mehr Redundanzen sind da auch vielleicht drin. Da gibt es dann auch Kunden, die irgendwie redundant mit 10 Gig irgendwie Glasfaser angebunden sind und dann noch DSL-Backup und dann noch LTE-Backup haben. Aber da sind wir dann halt auch nicht bei 20 Systemen, sondern vielleicht eher so 2000 aufwärts. Und da brauchst du das dann eh allein, weil du dir den Traffic halt sparen willst. Aber auch so für kleinere Kunden denke ich mir halt, man möchte schon irgendwie in der Lage sein, seine Systeme managen und auch neu installieren zu können, wenn man halt irgendwie mal kein Internet hat oder so. Oder halt vielleicht da auch Bandbreite sparen möchte. Gibt da also, glaube ich, mannigfaltige Use Cases, die dafür sorgen, dass man sagt, ja, das ist eine gute Idee, das genau so zu machen.
Genau, das kannst du damit halt eben auch machen. Da gibt es auch die Satellitensysteme, wird dann halt eben Proxy genannt beim SUSE Manager, und da werden dann die Pakete lokal vorgehalten. Das heißt, dein Standort in Shanghai zieht sich jetzt nicht unbedingt die Patches vom Hauptserver in Frankfurt. Das wäre netzwerktechnisch nicht so ideal. Oder du kannst auch so Späße machen, dass du halt so ein Proxy-Gateway in eine Cloud packst bei Azure, AWS, was auch immer, damit du eben netzwerktechnisch an deine Systeme kommst, weil du willst natürlich deine 20 Systeme in der Cloud nicht alle mit direktem SSH-Port in die böse, weite Welt des Internets freigeben. Das wäre auch denkbar unklug.
Genau, die Netzwerk-Admins, immer wenn die eine Internetwolke gemalt haben, dann stand da nicht Internet, sondern Evil dran. Dieses böse Internet. Okay, das heißt, Systemmanagement, Haken dran, dass man da irgendwie Patch-Management machen kann und da vielleicht auch geile Reports ziehen kann, die den Security Officer glücklich machen. Das ist, glaube ich, auch alles ein alter Hut, beziehungsweise etwas, was man sowieso voraussetzt von so einem System. Was sind denn so die richtig heißen Sachen, also außer, dass man Windows und Android vielleicht in Zukunft machen kann und dass auch das Ganze vielleicht mehr in Richtung Kompatibilität zu Ansible rückt. Was sind denn aus deiner Sicht noch so Themen, die jetzt neu kommen werden oder vielleicht auch jetzt schon neu drin sind oder die ich vielleicht jetzt noch nicht kenne, der den Zuma zuletzt vor, ich weiß nicht, 1,5 Jahren angepackt hat?
Ja, also was ich auf jeden Fall cool fand, das ist jetzt nochmal ganz kurz der Schlenker Richtung Patch-Management. Gerade die Leute, die SAP machen, die kennen diese berühmte 3-System-Landschaft, die eben zum Beispiel sagt, für meine Applikation gibt es ein Entwicklungssystem, dann gibt es ein QA-System und dann irgendwann die Produktion. Ja, und du musst eben sicherstellen, dass die Dinge, die du auf der Entwicklungsumgebung und in deiner QA-Umgebung testest, dass du auch nur die in der Produktion wieder auch nachinstallierst. Also es wäre blöd, wenn du Patches in Dev testest und freigibst und in der Produktion landet dann leider doch eine neuere Patch. Ja, dann ist ein ganzer Prozess hinfällig. Das heißt, man muss den Softwarestand einfrieren können. Das ist eine Funktion, die gibt es schon seit eh und je, musste man allerdings immer auf der CLI bzw. über die API machen. Also ich weiß noch, als ich Admin war, hatte ich mir dann irgendwann mal so ein Python-Tool programmiert, weil das Gefummel über irgendwelche API-Calls, das war mir einfach zu aufwendig. Und da habe ich mir so ein kleines Skript geschrieben, das das gemacht hat. Und jetzt gibt es das auch in der Web-GUI. Das heißt, da kann der Kunde sich zusammenklicken, das sind meine Webserver, die haben bitte Dev und Prod und hier ist meine SAP HANA und da habe ich bitte Dev, QA, Sandbox, Prod. Und dann kann ich das eben so durchklicken. Also ich teste dann erst in der Dev-Umgebung. Wenn das eben funktioniert, dann gebe ich es an die QA weiter und so weiter. Das war für mich in der Hinsicht ein Highlight, weil, ja, also das war bisher halt nicht so komfortabel gelöst und da gab es dann jetzt endlich eine GUI dazu und das finden auch die Kunden total toll, weil das geht halt einfacher als so ein API-Call sich zurecht zu zimmern.
Absolut.
Ja. Ansonsten, was ich ganz cool finde, ist das Thema Monitoring. Also der SUSE Manager hat auch eine eigene Monitoring-Integration. Da gab es früher mal erste Versuche, wo man so einen Nagios bzw. einen Async integriert hat. Ja, dann hast du dir quasi auf einem registrierten System per Mausklick eben so einen Monitoring-Stack hochgezogen. Und da hat man jetzt eben dann festgestellt, dass das prinzipiell ganz nett ist, aber dass vielleicht mit Nagios das Tooling nicht so die beste Wahl möglicherweise war. Also Async 1 wurde ja auch eingestellt vor 2 Jahren, Ende des Jahres. Und Async 2 hat man sich nicht angeguckt, aber man hat sich Prometheus und Grafana angeguckt. Und das sind ja Tools, also gerade du dürftest die kennen. Ja. Aus dem Container-Kontext ist ja Prometheus nicht mehr wegzudenken. Ja, also für die es nicht kennen, das ist so eine Zeitreihen-Datenbank, wo ich quasi so Key-Value-Pairs einfach mit einem Zeitstempel versehe und das kann ich halt nutzen, um zu gucken, wie meine Applikation sich verhält, wie sie sich in der Vergangenheit verhalten hat. Ich kann so ein bisschen Kapazitätsplanung machen, weil ich zum Beispiel sehe, aufgrund dessen, dass die Daten der letzten Jahre gespeichert wurden, da kann ich mir vielleicht einen Trend ablesen. Ja, also das ist auf jeden Fall ein viel gefragtes Tool. Kubernetes nutzt das ja auch exzessiv. Und Grafana ist so quasi das, wie hat neulich mal jemand gesagt, dass die GUI dazu, mit der du beim Manager auf dicke Hose machen kannst.
Ja, das ja, macht also schon was her.
Ja, das ist halt so ein schickes Dashboard, ist in HTML5 geschrieben, nimmt diese Metriken von verschiedenen Datenquellen, also Prometheus wird unterstützt, aber auch eine InfluxDB und andere Quellen. Und dann habe ich halt so ein schickes, geiles Dashboard, das ich an so einen großen Monitor werfen kann oder auch auf dem Tablet nutzen kann. Und dann kann ich da hin und her wischen, rein und raus zoomen und kann mir auch meine Graphen, Tabellen und was auch immer kann ich mir zusammenklicken. Also ich muss dann mir nicht selbst so ein Datenbank-Query irgendwie in so ein Skript packen, sondern das tippe ich da ein über einen Editor und dann kommt da so ein schickes Bild bei raus. Ja, und das hat man eben gemerkt, dass das vielleicht das richtige Tooling wäre und hat da ein Salt-Formula für geschrieben. Ja, das heißt, wenn ich will, dann kann ich einfach nur auf einem Client eben Grafana und Prometheus in weniger als 10 Minuten vollautomatisiert installieren und kann dann auch automatisiert meine Clients reinloggen lassen. Das heißt, ich habe dann so ein Dashboard, da sehe ich beispielsweise, wie viele Systeme habe ich, welche Patches stehen da noch aus, wie ist so die Systemauslastung und die Plattenauslastung von den Systemen oder auch die internen Metriken, die der SUSE Manager so mitliefert, also wie geht's der Datenbank, was macht der Webserver, das kann ich da mitsehen und das ist auch wieder für die SAP-Kunden einen Mehrwert. Es gibt auch so ein Dashboard für SAP ECC und eben für SAP HANA, da kann ich dann zum Beispiel sehen, ist die Datenbank sauber repliziert, gibt es irgendwelche Langläufer, die möglicherweise was blockieren, ist natürlich kein Ersatz für so einen Sub-Solution-Manager, was ja quasi so der heilige Gral des Sub-Monitorings ist, aber liefert mir als Admin schon mal einen echt tiefen Einblick in meine Landschaft, was da passiert. Und ich muss zugeben, Grafana kann ich so ein bisschen was, aber Prometheus, ja, ich weiß, was es ist, aber selbst mal installiert habe ich es nicht. Und ich habe echt in unter 10 Minuten habe ich das mir zusammengeklickt bekommen. Und das war für mich echt so ein Wow-Effekt. Ja.
Ja, ich glaube auch, also ich finde das fundamental Neue an diesen aktuelleren Monitoring-Tools, nenne ich sie mal, ist halt, dass man weggeht von einzelnen Systemen. Also damals immer so der Klassiker war, wenn irgendwo was war, wo man nicht wusste, woher kommt dieser Fehler, ja, wo kommt jetzt dieser Performance-Impact halt her, dann hat man irgendwie drei Admins aus verschiedenen Bereichen, irgendwie so jemand, der Applications macht, dann jemanden irgendwie aus dem Basis-Unix und dann noch jemand von Netzwerkern irgendwie dabei gehabt und jeder hat da so sein eigenes Tool, mit dem er Monitoring macht und immer nur ein einzelnes System im Blick hat. Und ich glaube, da auch Systeme zu haben, wo du sagst, okay, gib mir doch bitte mal von diesen fünf Servern die CPU-Kurve über Zeit und leg dann noch das Storage-System unten drunter, dann ist das schon eine schöne Sache, diese Daten halt gemeinsam in einer großen Datenbank zu haben und da halt über Cluster halt auch gucken zu können. Denn ich glaube, wir sind lange davon oder schon weit davon entfernt halt, dass eine Applikation immer nur auf einem Server liegt und nicht irgendwie auch andere Systeme mit beeinflusst. Ja, und das ist dann halt mit diesen klassischen, weiß ich, mit so einem alten Nagios oder so, da war das halt immer, hey, ich gehe hier aufs System und dann habe ich hier den Switch und dann habe ich da vielleicht 30 Graphen und die lege ich dann nebeneinander und dann kann der findige Admin seine Erfahrung spielen lassen und hält dann irgendwie, ja, macht dann daraus irgendwie Sinn. Und das ist, glaube ich, heute deutlich einfacher mit solchen Tools, wo ich dann genau sage, okay, jetzt gib mir doch bitte mal von diesen 10 Systemen, die irgendwie da zusammengehören, die Metriken und hol mir da vielleicht auch aus ganz anderen Ökosystemen die Daten zusammen. Das ist eine schöne Sache. Also das ist ja
vor allen Dingen spannend, finde ich auch, also das ganze Thema Monitoring wird ja häufig als komplex abgetan. Also wer selbst mal so einen Elk-Stack versucht hat hochzuziehen, das ist schon nicht so ohne. Ja. Und ich finde, wenn man halt als Kunde dann merkt, ich kann mir das in 10 Minuten selbst hochziehen, dann habe ich auf einmal einen ganz anderen Einstieg in das Thema. Dann habe ich direkt ein Monitoring, das funktioniert, da kann ich schon mal mitarbeiten und dann bin ich vielleicht auch eher gewillt, mich damit näher auseinanderzusetzen. Also es kann auch ein echter Opener sein, wenn das halt einfach mit drin ist und dann, wenn ich halt noch kein Monitoring habe, ja, dann habe ich dann halt eins.
Ja, ich erinnere mich, also gerade wenn man irgendwie ich habe auch ab und zu mal so solche Renewal-Installationen, tausche alt gegen neu und am liebsten deploy ich halt vorher ein Monitoring, lasse das 2 Wochen mitlaufen, damit ich danach mir nicht anhören muss, dass das neue System dafür gesorgt hat, dass alles irgendwie langsamer ist. Dann hat man da nämlich die Graphen und sagt, hier, die Latenz, vor 2 Wochen, ganz genau selbe Kurve, also ich war es nicht.
Die Firewall ist schuld, wie immer.
Ja, ja. Im Zweifel immer das, was zuletzt angefasst wurde.
Genau.
Aber es ist ein spannender Punkt, weil das bringt mich halt gerade zu dem Thema Einstiegshürde. Ja, also ich weiß noch, damals so den SUSE-Manager zu installieren oder halt auch so ein Satellite ans Laufen zu bringen. Also ich habe da immer so das Gefühl, dass dass man da, keine Ahnung, einen halben Doktortitel drin abschließen muss, damit man da auch nur ansatzweise Sinn draus macht oder da halt eine gute Installation hinkriegt. Jetzt bist du natürlich ein schwieriger Ansprechpartner für, wie intuitiv ist das Ganze, weil du es halt schon kennst. Aber du hast, dadurch, dass du ja auch Schulungen machst und damit sicherlich auch den einen oder anderen Kunden mit Erstkontakt quasi mitbekommst, wie ist denn das so, was sagst du, wie lange braucht man, um so ein System produktiv im Einsatz zu haben? Wie viel Zeit sollte man sich nehmen, um so ein Onboarding da halt zu machen, so einen ersten Einstieg halt?
Ja. Also das eigentliche Doing ist ja relativ überschaubar. Du hast so einen Subscription-Code, damit aktivierst du die Module auf der Kiste, installierst ein paar Pakete, klickst im Yast halt eben den Assistenten durch. Ich persönlich, also mir war auch das zu viel Arbeit, deswegen habe ich mich hingesetzt und habe mir mal so eine Ansible-Rolle geschrieben. Ne, und die läuft in 7 Minuten 35 durch und dann hast du ein vollwertiges System. Die SUSE selbst hat das Ganze in Sold auch nochmal gebaut. Ja, das dürfte dann vermutlich genauso lange dauern. Aber davon mal ganz abgesehen, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es schon Sinn macht, die Installation, die lässt du halt durchlaufen, aber dann setzt du dich mal so 1-2 Tage mit dem Kunden hin, überlegst so, was für Systeme hat man, wo stehen die, würde man die vielleicht sinnvoll irgendwie gruppieren, mal gucken, was ist denn Dev, was ist QA, was ist Prot. Viele Kunden haben eigene Pakete, die sie verteilen wollen, also vielleicht selbstgeschriebene Software. Manche haben auch einfach Backup-Agents von Dollar-Hersteller, die sie halt ausrollen wollen. Also ist man so mit 2 Tagen ein bisschen Onboarding und gucken, dass man so die ersten Schritte mal irgendwie wie zeigt, das macht auf jeden Fall Sinn.
Absolut. Antje, was würdest du sagen? Also jetzt ist ja durchaus auch die, also klar, wir haben jetzt den neuen SUSE-Manager, da ist einiges Neues drin, auch mit Uyuni und Rancher. Hast du das Gefühl, dass diese Welten auch näher aneinander wachsen? Also dass jetzt auch mehr aus der Containerwelt in diese klassische Welt übergeht oder wird vielleicht eins davon weniger und das andere davon größer? Was ist so dein aktueller Eindruck?
Ist verschmilzt, ja, will ich fast sagen. Also man merkt schon, dass das Thema immer mehr aufkommt. Ne? Also Enrico, du weißt selbst, wir haben immer öfter miteinander zu tun.
Ja, stimmt.
Jetzt so ein Rancher Kid. Und da sind halt wirklich sehr, sehr viele Kunden, die sich das gerade ganz genau anschauen. Und na klar, es gibt immer noch auch diese in Anführungsstrichen alte Welt. Ne? Und das verschmilzt immer mehr. Und da muss man auch immer schauen, dass man die Kunden da auch richtig hinberät, was für sie jetzt der richtige Weg ist. Und da gibt es aber viele, die schon sehr, sehr viel ausprobieren und sich da auch neuere Sachen anschauen, was man da so alles tun kann.
Heißt das, wir werden wahrscheinlich auch in 5 Jahren sowas wie eine Sapana in Containern sehen?
Interessant.
Ich bin auch gespannt. Also ich glaube, da geht schon ein bisschen was in die Richtung, dass sich da halt was entwickelt. Mal gucken, ob es 5 Jahre sind oder ob es früher an den Markt kommt oder verworfen wird. Bin ich echt gespannt, was sich da halt auch so tut. Klar, Container sind halt so eins der Hauptthemen, die bei DevOps irgendwie nicht wegzudenken sind. Trotzdem bleiben halt die klassischen Systeme und auch wenn wir über Konzepte wie Serverless reden, dann bedeutet das ja jetzt nicht, dass man keine Server mehr hat, sondern dass man sich gedanklich weiter von denen entfernt und sagt, komm, wir abstrahieren das jetzt mal und wir machen jetzt, dass das alles automatisierbarer wird, was dann vielleicht auch hierfür spricht. Ja, also wir gehen nicht mehr hin und streicheln jeden Server einzeln und beglücken den dann Stück für Stück die Liste von Systemen mit Patches, sondern automatisieren das weg und haben dann ein großes Management. Und dann hat man vielleicht auch wieder die Zeit, sich um so Themen wie Container zu kümmern oder halt ganz neue Ökosysteme für sich zu erschließen. Also,
genau, und in 5 Jahren hören wir uns dann nochmal an, ob deine Prophezeiung stattgefunden hat.
Ja, das ist sowieso immer ziemlich, ziemlich schwierig, da in die Glaskugel zu schauen und zu gucken, was sich da so Neues entwickelt. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass sich die einzelnen Distributoren immer mal eine Weile lang näher aneinander gewöhnen und Überschneidungen haben und dann auch vielleicht mal wieder für ein paar Jahre ein bisschen weiter auseinandergehen. Um da ihre eigenen Sachen zu machen. Und ich glaube, das ist auch notwendig. Also auch wenn das schön war, dass sich SUSE und Red Hat um den Spacewalk damals gekümmert haben, glaube ich halt auch, wenn man so einen übergreifenden Standard schafft, dass das vielleicht auch Innovation im Endeffekt hemmen kann. Deswegen vielleicht auch ganz gut, dass beide jetzt ihre eigenen Ökosysteme geschaffen haben und da halt auch mal Altes verworfen und Neues angefangen haben. Das ist ja gerade bei dem Prometheus und Grafana ein sehr aktueller Monitoring-Stack, der da im Einsatz ist. Und auch, dass jetzt hier die SUSE zwar sehr stark in Richtung Salt geht, aber auch sagt, okay, wir haben jetzt auch keine Angst davor, so ein paar Red Hat-Systeme zu verwalten und auch sowas wie Ansible wenigstens mal ins Auge zu fassen. Also auch da sind so diese Gräben, glaube ich, gar nicht mehr so tief, wie man das vielleicht denkt, wo man immer nur von einem entweder dies oder das reden kann, sondern vielleicht eher gucken muss, wie sieht denn eigentlich das Gesamtökosystem aus? Und ich glaube, das ist auch etwas, was man sich als Hersteller wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig leisten kann, weil es keine geschlossenen Ökosysteme mehr gibt, sondern man hat halt die verschiedenen Dinge. Man hat halt irgendwie seine Mail-Server und man hat seine Mobile-Devices, die sind auch nicht alle nur von einem Hersteller. Da gibt es ja auch Benutzer, die ganz eigene Anforderungen haben, wo der eine sagt, nö, ich mag dies lieber, der andere sagt, ich mag das lieber und der wieder nächste kommt dann mit seinem eigenen Device daher. Also ich glaube, diese Diversität zieht sich überall in der IT durch, dass es eben verschiedene Ökosysteme sind und dass das Hauptargument für so ein Managementsystem kann dann ja eigentlich nur sein, wir haben eine möglichst breite Anbindung an alles, was es da halt gibt, um möglichst alle Aspekte eines IT-Systems oder einer IT-Landschaft irgendwie verwalten zu können. Und daraus, glaube ich, entsteht dann viel mehr oder viel größerer Mehrwert, als zu sagen, komm, wir haben hier dieses eine Ökosystem, das beherrschen wir bis ins Letzte, dafür aber die anderen 20, die der Kunde halt hat, nicht. Ich glaube, da wird sich vieles hinentwickeln, dass man da mehr zusammenarbeiten muss, aber trotzdem auch einzelne Ökosystemteile hat, die dann doch sehr unterschiedlich sind. Ja, super. Also ich glaube, das war ein ganz, ganz guter Abriss dessen, was wir da so im SUSE Manager haben. Sehr viel über Systemmanagement, was vielleicht heute nicht mehr oder trotzdem noch notwendig ist, auch wenn wir vielleicht über deutlich neuere Technologien reden. Ich glaube, das werden wir auch in den nächsten 2 Jahren nicht los. Oder Christian, hast du Angst, dass du arbeitslos wirst mit dem Thema?
Nee, gar nicht. Also da gibt es genügend spannende Unterthemen, in die man sich einschließen kann. Also da mache ich mir erstmal keinen Kopf drum.
Ja, ich glaube, das geht auch noch lange so weiter. Okay, dementsprechend würde ich für heute die Folge dicht machen. Wir haben lange und über die einzelnen Themen geredet. Wenn ihr als Zuhörer Feedback für uns habt, dann könnt ihr das immer gerne an podcast@sva.de senden. Dort nehmen wir alle Wünsche gerne entgegen, auch wenn ihr mal Themenwünsche habt oder vielleicht auch mal ein Projekt habt, wo ihr sagt, hey, das war so toll, ich würde das gerne mal vorstellen oder auch mal mit anderen da in den Austausch drüber gehen, dann könnt ihr uns dort erreichen und dann binden wir euch einfach mit ein. Hab mich gefreut, mit euch heute hier über den Zoomer zu reden. Antje, vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Christian, ich wünsche dir einen schönen Abend und wir hören uns bestimmt nochmal in irgendeiner anderen Folge zu einem anderen spannenden Thema.
Immer wieder gerne.